Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ganz herzlich begrüße ich euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Auch euch alle, die online zugeschaltet sind, begrüßen wir ebenso ganz herzlich. Und besonders willkommen möchten wir unseren Besuch heißen hier aus ganz Deutschland, aus den verschiedenen europäischen Nachbarländern, auch Besuch aus Russland haben wir in unserer Mitte, unser Bruder Wladimir und unsere Schwester Ludmila. Möge der Herr uns heute Morgen gemeinsam segnen, ist unser Verlangen. Bruder Thomas wird gleich mit uns ein paar Lieder singen. Vorher habe ich noch die Grüße abzugeben von unserem Bruder Emanuel, der in London wohnt, aber ja besonders die asiatischen Länder betreut, Indien und angrenzende Länder. Auch er geht jetzt auf Missionsreise und hat sich dem Gebet anbefohlen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung gemeinsam hinlegen. Himmlischer Vater, gemeinsam sagen wir dir Dank, dass wir uns wieder in deinen Namen hier versammeln dürfen. Wir vertrauen auf dein Wort, dass da, wo zwei oder drei sich in deinen Namen versammelt haben, da bist du mitten unter ihnen. Herr, nicht nur, damit wir dein Wort hören, sondern dass du dein Wort an uns bestätigen kannst, dass du das tun kannst, was du verheißen hast, wie wir es auch in den Liedern gehört haben. Was du verheißen hast, möchtest du es uns geben. Und das möchten wir auch empfangen, was du verheißen hast. Möchten, dass du ein Feuer anzündest, dass du Besitz nimmst von unseren Herzen und in uns kommst durch deinen Heiligen Geist und alles in allen erfüllen mögest. Ja, Herr, schaffe eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst, zu segnen. Segne alle, die angeschlossen sind. Wir legen die Versammlung in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.
Lasst uns beginnen mit Lied Nummer 17 aus den Heften hier. Lied Nummer 17, Jesu, zieh zum Kreuze mich, wo die Quelle fließet. Lied Nummer 17. Thank you. Lasst uns als zweites Lied, Lied Nummer 29, anstimmen. Lied Nummer 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Lied Nummer 29.
Ich denke, wir alle konnten auch durch Singen der Lieder unseren Lobpreis dem Herrn bringen, ihm unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er unser Retter geworden ist, dass er den Preis für uns am Kreuz auf Golgatha gezahlt hat und dass wir ausrufen dürfen, es ist vollbracht und sein Sieg ist auch unser Sieg. Wir sind dankbar für das, was wir gestern Abend gehört haben aus dem Römerbrief, dem 12. Kapitel. aber auch um die Geschehnisse auf dem Berge Moria, dort, wo Abraham Gott vertraut hat, Gott geglaubt hat und Gott Gehorsam erwiesen hat. Dort hat Gott nachher den Tempel bauen lassen. Und das Gleiche ist doch auch in unserer Zeit, dass Gott dort seine Gemeinde baut, wo man ihn glaubt, wo man ihn vertraut und wo man seinem Worte gehorsam ist. Wir brauchen nicht mehr nur auf die Zeit der Wiederaufbau des Tempels blicken. Wir haben Gottes Wirken in unserer Zeit, auf das wir blicken können und auf das wir vertrauen können. Und dazu sind ja auch die ganzen Ermahnungen gestern aus diesem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel gegeben worden, die ganze Auflistung an Dingen. Und das Einzige, was wir zu tun haben, ist das, was im ersten Vers geschrieben steht, uns dem Herrn darzubringen, als lebendige Opfer. So wie wir auch gehört, gesungen haben in den Liedern, dass er sich uns als Opfer dargebracht hat, so will der Herr uns auch ganz für sich haben. Und erst dann kann das andere in uns gewirkt werden, so dass wir es auch erfüllen. Gerade in diesem 12. Kapitel ist es so offensichtlich, wenn dort steht, achtet den anderen höher als euch selbst, das geht gar nicht aus sich selbst heraus. Seid feurig im Geist, das geht gar nicht aus uns selbst heraus. Sondern die Reihenfolge ist doch folgende. Durch die kostbaren Verheißungen haben wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Und wenn Gott seine Natur in uns hineinlegt, in uns wirkt, dann können wir es auch ohne unser Hinzutun erfüllen. Und dann können wir auch alles, was in diesem Römerbrief geschrieben steht, danach handeln. Weil Gott uns dafür die Kraft schenkt, weil er uns leitet und weil er uns völlig umgestaltet hat. Und dafür kommen wir doch auch zusammen, auch heute Morgen. Es reicht nicht nur aus zu hören, sondern wir müssen es auch erleben und uns danach ausstrecken, dass wir die Dinge erleben, die Gott in uns wirken möchte. Es wurde gestern auch vom Gebet betont. Nicht nur, dass wir hier zusammenkommen, hören und dann gehen wir wieder. Nein, wir müssen gemeinsam ins Gebet gehen und im Gebet es auch aussprechen mit Dankbarkeit. Natürlich dem Herrn bitten, Herr, wirke das, die Wohlgefällige in mir. Ihn aber auch danken, Herr, ich danke dir, dass du es getan hast, dass ich nicht von hier gehen brauche, wie ich gekommen bin, sondern dass du in unserer Mitte bist, um eben dein Wort zu bestätigen. Und mit diesem Verlangen müssen wir hier auch unter der Verkündigung sitzen. Ansonsten kann Gott nicht so in uns wirken, wie er es möchte. Und das ist doch auch das, was wir, dass sein Wille gescheht. Das ist unser Verlangen, auch heute Morgen. Ich möchte zur Einleitung aus dem Matthäusevangelium Kapitel 17 lesen. Von Anfang an. Matthäus Evangelium Kapitel 17 von Anfang an. 6 Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke. Und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Als die Jünger das vernahmen, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und gerieten in große Furcht. Doch Jesus trat herzu, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Amen. Bis hierhin diese Worte. Was für ein gewaltiges Ereignis dort auf dem Berge. Und Petrus spricht hier im 4. Vers: Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Elia, der Dienst, der die Israeliten zum Herrn zurückgebracht hat. Mose, der Dienst, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und bis zum verheißenen Land gebracht hat. Petrus hat sich dort wohlgefühlt, wollte 3 Hütten bauen. Und wenn wir an unsere Zeit denken, auch wir haben 2 gewaltige Dienste in unserer Zeit gehabt. Wir können doch mit Petrus nachempfinden. Auch wir hätten diese gewaltigen Knechte Gottes am liebsten in unserer Mitte. Aber es war auch Gottes Wille in unserer Zeit, dass sie nicht mehr bei uns sind. Aber es geht auch nicht darum, dass wir 3 Hütten bauen, sondern der Herr ist hingegangen, hat uns eine Stätte bereitet. Und er hat auch gesprochen: Ich will bauen meine Gemeinde. Und hat in dem Zusammenhang ja auch gesagt: Fürchtet euch nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das kommt uns jetzt in dieser Zeit zu, dem Herrn zu vertrauen, auf ihn zu hören, nur noch auf ihn zu schauen. Nicht, dass wir sagen, hier haben wir eine Lehre von Bruder Branham oder eine Lehre von Bruder Frank, sondern diese Dienste haben uns in die Schrift zurückgeführt, haben uns in das Wort gebracht, belehrt, dass wir aus Gnaden vom Herrn das Wort geoffenbart bekommen haben, sodass wir dieses Fundament haben. Und darauf geht Petrus nochmal ganz besonders ein. Er hat dieses Erlebnis gehabt und er gibt es nochmal wieder kurz, das möchte ich noch dazu lesen, aus 2. Petrus 1, den 2. Petrusbrief, 1. Kapitel. Von Vers 16. Zweiter Petrusbrief, 1. Kapitel von Vers 16. Hier heißt es: Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen. Als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl darauf, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Amen. Amen. Dieser Morgenstern ist unser Herr Jesus Christus, gemäß Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Petrus gibt dieses Ereignis wieder. Und dann geht er über und sagt im Vers 19: Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Bruder Branham hat immer wieder gesagt: Es ist Licht geworden zur Abendzeit. Amen. Und wir besitzen dieses prophetische Wort. Alle anderen haben ihre Gottesdienste, ihre Versammlung und machen, was sie möchten. Aber in unserem Besitz ist dieses Wort übergegangen. Es ist uns ins Herz gelegt worden. Und wir können darauf Acht geben. Wir wissen doch, was in Matthäus 24 geschrieben steht, in Lukas 21. Die ganze Endzeitrede unseres Herrn. Wir können doch etwas damit anfangen, wenn dort geschrieben steht, dass das Evangelium allen Völkern und Sprachen gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. Wir können etwas damit anfangen, wenn gefragt wird in dem Kapitel, wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat? Wir können etwas damit anfangen, dass der Feigenbaum wieder zum Leben erweckt wird und Früchte trägt, dass Israel wieder in sein Heimatland gegangen ist. Wir können damit etwas anfangen, dass im Maleachi 3,23 der Prophet Elia verheißen wurde, vor dem Kommen des Herrn. Und wenn wir dann übergehen zum Buch der Offenbarung Jesu Christi, das ganze Buch ist nicht versiegelt worden, sondern die Siegel wurden geöffnet, es ist uns alles geoffenbart worden. Und dort heißt es ja schon zu Beginn, selig, die da lesen, die da hören und die bewahren die Worte der Weissagung, alles, was darin geschrieben steht. Und im letzten Kapitel heißt es noch dazu in Offenbarung 22, selig sind die da hören die Worte der Weissagung, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und dann heißt es doch auch dort, was wir tun sollen. Dass der Gerechte weiter Gerechtigkeit üben soll, der Heilige sich weiter heiligen soll. Es ist eine Zeit der Zubereitung, in der wir sind. Und das haben wir doch erkannt, dass wir jetzt in dieser Zeit vor dem Kommen des Herrn, dass wir uns darauf zubereiten lassen, dass es eine sehr ernste Zeit ist. In den einigen der letzten Predigten, die wir gehört haben, hat Bruder Frank sogar zu denen gesprochen, die zurückbleiben, die Entrückung verpassen, nicht nur zu der Braut. Das sollte in uns das Verlangen wirken, nicht nur zu den Hörern zu gehören, sondern zu Tätern des Wortes, zu denen, die das Wort im Glauben aufnehmen, aber dann damit auch zum Herrn kommen und darum bitten, dass er es an uns erfüllt, dass wir bereit sind, wenn der Herr wiederkommt. In Hebräer 10 steht geschrieben, es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll. Aber davor steht geschrieben, standhaftes Ausharren tut euch Not, um nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut zu erlangen. Was ist der göttliche Wille für uns? Kann man im 1. Thessalonicher Brief nachlesen. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung, ohne die niemand dem Herrn schauen wird. Deswegen geht es um die Zubereitungszeit. Und gerade auch im Hebräer 10 ist dann ja auch Bezug genommen, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Umso näher wir den Tag des Herrn kommen sehen, und wie nahe steht der Tag jetzt vor unserer Tür. Und dann steht das, wie es bei euch üblich und Sitte ist. Nein, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der Verkündigung und darum kommt man zur Versammlung, um unter der Verkündigung zu sein, in der Gegenwart Gottes, aber nachher halt auch im Gebet, das zu empfangen, was man in der Predigt gehört hat und auch in den Liedern gemeinsam den Lobpreis für alles auszudrücken. Das gehört einfach dazu, weil Gott es so in seinem Worte bestimmt hat. Auch Jakobus spricht davon, dass wir geduldig ausharren sollen, wie der Landmann sich gedulden soll, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Aber er sagt dann eben auch, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, der Richter steht nahe vor der Tür. Auch das ein Wort, direkt fürs Ende, nicht gegeneinander seufzen. Und Petrus sagt es ähnlich. Er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So werdet also nüchtern und besonnen im Gebet. Vor allem alle aber hegt eine innige Liebe zueinander. Auch das ist so wichtig. Ansonsten kann der Herr nicht wiederkommen. Ansonsten sind wir nicht bereit. Aber wie wir es gehört haben, der Herr möchte alles in uns wirken. Wir leben nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn uns überrascht, sondern wie im 1. Thessalonicher 5 dann geschrieben steht, wir sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Wir können die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, um dem Feinde zu widerstehen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir nicht fürs Zorngericht bestimmt sind, sondern dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Und darum steht ja auch geschrieben im 1. Korinther 1, dass wir an keiner Gnadengabe zurückstehen, während wir auf das Kommen des Herrn warten. Wir, die wir, wie in diesem Kapitel geschrieben steht zuvor, fest gegründet sind im Wort, die wir reich geworden sind an allen Dingen. Der Herr hat uns reich gemacht durch die Belehrung, durch die Verheißungen, durch alles, was er uns geschenkt hat. Aber jetzt geht es darum, auch zu erkennen, wir stehen nicht zurück. Wir müssen vorwärts gehen im Glauben. Vorwärts gehen mit dem Herrn. Das, was in seinem Worte ist für uns, das möchten wir jetzt haben. Wir möchten Anteil an der göttlichen Natur haben. Wir möchten, dass der Herr mit uns zu seinem Rechte kommt. Wir möchten, dass seine Gemeinde in dieser Zeit offenbar wird. Und dazu möge der Herr uns Gnade schenken, auch heute Morgen unter der Verkündigung. Ja, im 1. Korinther 10 steht es über das Volk Israel. Sie sind alle mit dem Herrn mitgegangen, mit dem Dienst Mose mitgegangen. Auch wir sind mit den Diensten mitgegangen. Sie standen unter der Wolke, hieß es dort. Aber was war da? Murren, eigene Gelüste, Götzendienst. All diese Dinge waren da, die dem Herrn missfallen haben. Und dann steht dort in diesem Kapitel geschrieben, dass dieses alles als Mahnung für uns geschrieben ist, denen das Ende der Weltzeit nahe bevorsteht. Oh, liebe Brüder und Schwestern, wie es in einer Predigt Bruder Franks neulich war, nicht Murren, sondern Dankbarkeit. Wir haben es ja schon in den Liedern zum Ausdruck gebracht, die Dankbarkeit für das Kreuz, für die Erlösung, für die Rettung und die Dankbarkeit auch, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind. Dass wir nicht erschrecken brauchen, auch nicht erschrecken brauchen vor dem, was der Herr von uns fordert, sondern dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Und das möge er uns heute schenken, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir das empfangen, was er uns bereitet hat heute Morgen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und dem Herrn die Versammlung da hinbringen. Geliebter Herr, gemeinsam sagen wir dir noch einmal Dank. Wir haben Gnade vor dir gefunden. Du hast uns deine Wege wissen lassen. Hast das Opfer am Kreuz für uns vollbracht. Wir stehen hier nicht als Bettler. Wir sind Kinder Gottes, die du, Vater im Himmel, erziehst, die du gestaltest in dein Ebenbild, so wie es dir wohlgefällig ist. Und deswegen bringen wir uns auch heute Morgen dir aufs Neue da und bitten dich, lass heute dein Willen in uns geschehen. Rede durch dein Wort zu uns, aber lass es nicht beim Hören bleiben, sondern vollführe dein Wort in uns, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir sagen können, es ist mit uns geschehen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen, dir zur Verherrlichung, durch uns. Das glauben wir und danach strecken wir uns aus. Wir danken dir, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind, dass wir nicht nach Menschenfragen brauchen, sondern dass du uns dein Wort geoffenbart hast, dass dein Wort zu uns spricht, dass dein Wort uns alles zu sagen hat, dass dein Wort in uns ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Darauf vertrauen wir dir und danken dir dafür, Herr. Du bist mit uns. Wir blicken heute auf dich und bitten dich, segne uns hier lokal, aber weltweit auch alle, die angeschlossen sind. Sei mit allen dienenden Brüdern, mit allen Gemeinden, bring uns in den Gleichschritt und führe uns zum Ziele her. Wir glauben, dass dein Kommen ganz nahe bevorsteht und bitten dich, lass uns bereit sein, wenn du wiederkommst, durch deine Gnade. Wir glauben es von ganzem Herzen, dass wir bereit sind, dass wir dabei sind, wenn du wiederkommst und vertrauen auf dich, auch heute Morgen. In Jesu Namen danken wir dir. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Das ist unsere ewige Bestimmung, dass wir beim Herrn sein sollen. Er, der uns erlöst hat und bis hierher geholfen, er wird bis ans Ende mit uns sein, wie er es verheißen hat. Wir als Menschen sind auf die Hilfe Gottes von Anfang bis zu Ende angewiesen. Und nichts ist wahrer als das Wort des Herrn. Und der Ausspruch, den unser Heiland machte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Reiche Gottes kann absolut nichts gemacht werden ohne den Herrn. Und alles, was ohne ihn getan wird, hat gar keine Geltung, keine Gültigkeit. Es ist vergeblich getan, steht Gott nur im Wege. Ich musste so daran denken, als Bruder Schmidt das Wort las und von dem, was Paulus dort erlebte, dass fast alle frommen Besucher Griechenlands, die begeben sich alle in Athen auf diesen Areshügel. Da steht ein sehr schönes Schild, die Stätte, an der Paulus den Vortrag hielt. Ich gehöre auch zu denen, bin etwa 2-3 Mal selber dort oben gewesen. Man kann es ja von der Stadtmitte zu Fuß sehr schön erreichen. Und ich glaube, einmal waren wir alle da auf dem Rückflug von Israel, wenn ich mich recht erinnere. Aber der Gedanke, der mich dabei streifte, war der: Paulus hatte wirklich etwas zu sagen.
Amen.
Er wusste, wovon er spricht. Denn er sprach von dem, der zu ihm gesprochen hatte.
Amen.
Und das ist das Geheimnis der Verkündigung des Wortes Gottes. Man kann im Reiche Gottes vom Hören sagen überhaupt nichts tun. Der Herr muss geredet haben, wenn man in seinem Namen reden soll. Wenn man dann die frommen Brüder dort oben sieht, wie sie ihre Reden schwingen und sich immer auf Paulus beziehen. Aber Paulus bezog sich nicht auf sich selber und auch nicht auf Gamaliel. Er las da einen Stein oder eine Inschrift einem unbekannten Gott. Und dann sagt er, das Wesen, das ihr verehrt, aber nicht kennt, das verkündige ich euch. In die Verkündigung kam doch göttliche Realität mit dem Augenblick, als der Herr sich ihm offenbarte. Wie viele nehmen heute Bezug auf Paulus? Nehmen heute Bezug auf Petrus, haben aber eine ganz andere Verkündigung, wie Paulus und Petrus sie hatten. Und wenn wir alles zusammenfassen wollen, wie viele beziehen sich auf Christus? Und wenn ich's heute hier sage, dann nicht in Bosheit, sondern nur, weil es traurig genug ist und trotzdem wahr, selbst der Antichrist, wenn es in sein Konzept passt, dann hat er Christus im Munde. Und das soll uns gar nicht verwundern. Deshalb müssen wir stets die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Wie oft nehmen wir die Dinge so leicht, lesen sie, ohne dass wir sie beherzigen und dass wir die Übersicht haben und der Sache ein wenig tiefer nachgehen. Hier in dem gleichen Kapitel steht ja von Vers 10, Apostelgeschichte 17 von Vers 10, die Brüder aber veranlassten den Paulus und Silas sogleich noch während der Nacht dazu, nach Beröa aufzubrechen, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonich. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den heiligen Schriften, ob dies sich so verhalte. Das ist das Merkmal der wahrhaft Gläubigen. Aber wisst ihr, und auch das sage ich jetzt nicht aus Bosheit, man kann sich den Namen Beröa zulegen. Und das gibt's in Erzhausen, das gibt's dort auf der Bibelschule. Wir sind als Brüder da gewesen, einige sitzen hier, die mit waren. Und auch da haben wir Zeugnis von dem gegeben, was Gott in dieser Zeit tut. Und der Name allein, den man sich zulegt, den man sich gibt, der nützt nämlich gar nichts. Und gerade an dem Ort, dort in der Bibelschule, an einem schönen Tage, haben wir die Sache Gottes vorgelegt und auch das Bild mit der Wolke und mit der Feuersäule gezeigt. Und einer, der ein Hauptlehrer war, der hat's auf den Fußboden geworfen und gesagt, das hat mir nichts zu sagen. Man kann also den Namen führen, auch Beröa, und meinen, man forscht in der Schrift und forscht in der Schrift. Man braucht erstens Demut, zweitens Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor seinem Wort und vor dem, was er tut. Denn in dem Augenblick haben wir es ja nicht mit Menschen zu tun, sondern mit dem Herrn, der sich offenbart hat. Und wer aus Gott ist, der wird nicht auf eigene Weise forschen, um seine eigene Meinung bestätigt zu finden. Der wird forschen, ob die Dinge sich so verhalten. Und ihr wisst ja, als Saulus dem Herrn begegnet war, als er das Licht sah, fragte er, wer bist du, Herr? Er wusste genau, das ist etwas Übernatürliches. Und wer das nicht so recht glauben kann, aber ihr wisst es ja, im Alten Testament erschien der Herr in dem hellen Licht der Wolke am Tage, im Feuer des Nachts, um das Volk Israel zu leiten. Derselbe Herr erschien dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus. Ich habe es euch hier gesagt, als ich in Damaskus war und mich in das Auto setzte, in das Churchill 1949 hineinging und mit demselben Wagen, mit dem er rundgefahren wurde, 1949, bin ich da in Damaskus rumkutschiert worden und überhaupt in Syrien. Aber ich dachte selbst darüber nach. Menschen sind eifrig dabei und wollen einem zeigen, hier hatte Paulus oder Saulus die Begegnung mit dem Herrn. Und dann muss man mit einem ganz ergriffenen Herzen sagen, Brüder, der Ort und der direkte Punkt, wo es war, der ist nicht ganz so wichtig. Mir wär's lieber, dass wir eine solche Begegnung mit dem Herrn haben würden. Und auch damals auf dem Areshügel. Paulus hatte eine Botschaft Gottes. Er war dem Herrn begegnet. Menschen sagten, du trägst sonderbare Dinge vor. Aber nur für sie war es neu. Und dann sind ja viele gläubig geworden. Also, nicht nur ein Gedächtnis, nicht ein Name. Ihr wisst auch da, können wir noch weitergehen. Es gibt eine ganze Bewegung des vollen Evangeliums. Sie heißt Philadelphia-Gemeinde. Und wenn man dann an Konferenzen teilnimmt, wie ich es auch gemacht habe, dann sieht man, dass der Anspruch von der Realität so weit entfernt ist. Aber wir sind heute nicht hier, um uns darüber ein Urteil zu erlauben. Wir sind heute hier, um uns zu fragen, wie wir zu Gott und vor Gott stehen. Inwieweit Gott mit uns das Ziel erreichen konnte auf dem Wege, den wir zu gehen haben. Inwieweit wir in der Schrift geforscht haben. Nicht um unsere Meinung, unsere Lehre bestätigt zu finden, unsere Ansicht da bestätigt zu finden, sondern von Gott gelehrt zu werden. Viele lesen die Bibel und sie könnten fast Gott belehren. So sicher sind sie sich ihrer Sache, obwohl sie gar nicht stimmen braucht. Nein, wir möchten zu Gott beten, nicht um ihn umzustimmen, sondern in die Lage zu kommen, dass er uns mit sich selbst und mit seinem Worte in Übereinstimmung bringen könnte. Ihr wisst genau, dass die meisten beten, dass Gott dieses oder jenes tun soll. Sie schreiben es ihm fast vor, ohne überhaupt in der Lage zu sein, dass Gott ihnen etwas anvertrauen könnte. Ich meine, Gott sucht Menschen in diesen Tagen, die tief genug geprüft worden sind auf Herz und Nieren, ob Gott ihnen etwas anvertrauen kann. Was sagte Bruder Brenham? Der Herr hat es schwer, einen Mann zu finden, und wenn er ihn gefunden hat, dann wird er gar bald hochmütig und verkauft seine Gabe irgendan eine Denomination, um dann mit ihr den Weg zu gehen. Gott sucht Menschen, die in seinen Wegen wandeln, Menschen, denen er etwas anvertrauen kann. Wir werden bis ans Ende reell in der Schrift forschen. Und so wie es in der Schrift bestätigt finden, werden wir es glauben. Aber das, was nicht in der Bibel steht, werden wir nie und nimmer glauben. Auch wenn ein Engel vom Himmel käme und etwas sagte, das werden wir nicht glauben, es sei denn, Gott hat es in seinem Worte schon gesagt. Wir kommen gleich noch zu Johannes 17, aber ich wollte hier aus Apostelgeschichte, dem 12. Kapitel, doch etwas hervorheben, nämlich die Wege Gottes. Hier hatte sich eine Verfolgung erhoben und Jakobus wurde getötet. Ihr könnt's vielleicht von Vers 1 mitlesen. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige Mitglieder der Gemeinde gefangen nehmen. Hier steht ein einziges Mal das Wort Mitglied der Gemeinde. Wir wissen, wie es gemeint ist. Gefangen nehmen, um seine Wut an ihnen auszulassen. So ließ er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Und als er sah, dass sein Vorgehen den Beifall der Juden fand, ließ er weiter auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Soweit nur. Ich weiß, dass ihr die Geschichte kennt, aber was mich hierbei bewegt, ist folgender Gedanke. Derselbe Gott, der zuschaute, als Jakobus, wie Jakobus, mit dem Schwert getötet wurde, derselbe Gott erschien dem Petrus im Gefängnis als das helle Licht und hat ihn hinausgeführt und ihn am Leben erhalten. Menschlich gesehen könnte man fragen, hätte Gott nicht verhindern können. Aber wer sind wir Menschen, dass wir fragen würden Dinge, auf die wir sowieso keine Antwort bekommen? Die Führungen Gottes gehen über unser Verständnis hinaus. Jakobus, ein feiner Mensch, ein Apostel, ein Bruder des Johannes, ein Gottesmann. Der Herr schaut zu, wie er sein Leben lässt. Petrus wird ins Gefängnis geworfen. Er soll im Gericht erscheinen, aber ehe das passiert, erscheint der Engel des Herrn und führt ihn hinaus. Seine Aufgabe war noch nicht getan, sein Dienst noch nicht ganz ausgeführt. Gott weiß, wann unsere Aufgabe erfüllt, wann wir getan haben, wozu er uns bestimmt hat. Und dann dürfen wir zu ihm gehen. Auf welche Art? Ob durch Schwert, ob durch Henkerbeil, ob in Verfolgung oder ohne, ob den Märtyrertod oder nicht, das ist ganz gleich. Wichtig ist, dass wir erkennen, Gott ist souverän in all seinem Handeln, in all seinen Wegen mit uns. Nie können wir sagen, Herr, warum hast du das jetzt so zugelassen oder so getan? Nein, sein Wille bleibt ewig und immer gerecht. Im Johannesevangelium im 17. Kapitel hat unser Herr das Wort besonders hervorgehoben. Es gibt kaum ein Kapitel, das diesem gleich käme mit Bezug auf die Betonung des Wortes, das der Herr den Seinen geoffenbart hat. Ihr wisst ja, bis Kapitel 13 haben wir ja das Abendmahl, die Fußwaschung, und dann sagte der Herr ja, einer ist, der mich verraten wird und so weiter. Und dann geht's ja auch mit Kapitel 18 weiter über Gethsemane nach Golgatha. Aber gerade Kapitel 14, 15 und 16 und 17 sind von so großer Bedeutung. Und hier steht in Kapitel 17 Folgendes, von Vers, ja vielleicht schon von Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind noch in der Welt, während ich zu dir gehe. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir anvertraut hast, damit sie eins seien, wie wir es sind. Solange ich in ihrer Mitte gewesen bin, habe ich sie, die du mir gegeben hast, in deinem Namen erhalten und habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohne des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber gehe ich zu dir und rede dieses noch in der Welt, damit sie die Freude, wie ich sie habe, vollkommen in sich tragen. Und jetzt kommt's. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht zur Welt oder der Welt angehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Sie gehören nicht zur Welt, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Soweit dieses Wort hier. Ich habe ihnen dein Wort geoffenbart. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Das ist von ganz großer Bedeutung. Diese beiden Dinge, wenn der Herr uns den Namen Gottes kundtut und das Wort Gottes offenbart, dann ist uns geholfen. Wenn uns aber das eine nicht gegeben ist und das andere auch nicht, was dann? Wie viele Menschen reden über die Namen des Herrn, ohne dass er ihnen geoffenbart ist. Wenn hier geschrieben steht, ich habe ihnen geoffenbart, dann muss es eine Offenbarung sein. Und wenn es nicht geoffenbart wird, dann wissen wir es nicht. Deshalb hat unser Herr damals gedankt, Vater, ich danke dir, dass du dieses Weisen und Klugen verborgen hast. Aber den Unmündigen hast du es geoffenbart. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Welcher Name war's? Wenn ich heute fragen würde, wenn hier geschrieben steht, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart, welchen Namen hat er geoffenbart? Es gibt nur einen Namen, der mit unserem Heil, mit unserer Rettung, mit unserer Seligkeit zusammenhängt. Das ist der Name Jesus. Und diesen Namen hat er geoffenbart, den du mir gegeben hast. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und dann dieser gewaltige Ausspruch, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Damit ist nicht nur der Buchstabe gemeint, den jeder drehen und deuten kann, wie es ihm beliebt, sondern in diesem Wort ist der Wille Gottes kundgetan worden. Es ist kein toter Buchstabe, in den wir hineingeführt werden, sondern in das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, in den Willen Gottes, sind wir durch das Wort Gottes eingeführt worden. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Wahre Jünger Jesu, die in der Nachfolge des Herrn stehen, denen ist der Name Gottes und das Wort Gottes geoffenbart worden. Wenn diese beiden Dinge fehlen, dann fehlt uns im Grunde genommen das Erste und das Letzte und vielleicht noch das, was dazwischen liegt. Denn damit beginnt es und damit hört es auch auf. Auch im letzten Vers heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist doch das ganze Geheimnis, das wir erkennen durften aus Gnaden, weil der Geist Gottes doch in alle Wahrheit hineinführt. Wir sprechen nicht unsere eigene Sprache, sondern die Sprache Gottes. Wir haben nicht unsere Erkenntnis, sondern die Erkenntnis Gottes. Und wir haben nicht unser Wort, sondern das Wort Gottes. Und wenn dem so ist, wird der Herr sich bezeugen. Und es wird offenbar werden, dass wir dann edler sein dürfen, wie alle anderen, und die Schrift forschen und nochmal forschen. Aber nicht mit der Brille, sondern ohne, dass man den klaren Blick behält. Viele schauen ja durch die Brille einer Gemeinde und dann sind noch, wie wir es ja alle wissen, rechts und links Scheuklappen, wie das bei Pferden manchmal so ist, wenn sie aufgezäumt werden, damit sie nicht erschrecken. Und die Leute forschen nach ihrem eigenen Blick, nach dem, was sie sehen. Solche Leute kann Gott nicht gebrauchen. Wer zu Gott kommen will, der muss nicht mit viel Erkenntnis und Belehrung kommen. Der braucht nichts zu wissen und nichts zu haben. Gott hat alles, was wir benötigen, für uns schon bereitet. Und so dürfen wir zu ihm kommen und es aufnehmen. Nur noch schnell, ehe dann Bruder Russ die Zeit weiter übernimmt, einige Gedanken aus Hiob 22. Hier wurde dem Hiob gesagt, befreunde dich doch mit Gott. und halte Frieden mit ihm. Dadurch wird dein Geschick sich heilsam gestalten. Wie können wir uns mit Gott befreunden? Wie können wir zu ihm kommen? Wie können wir Frieden mit ihm halten? Erst müssen wir Frieden mit Gott empfangen haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Friede mit Gott ist Frieden im tiefsten Inneren der Seele. Unser Herr sprach, meinen Frieden gebe ich euch. Befreunde dich mit Gott und halte Frieden mit ihm. Das möge Gott uns aus Gnaden schenken. Abraham wurde der Freund Gottes genannt. Gott hat sich mit ihm befreundet und er war ein Freund Gottes. Er folgte dem Herrn, er diente ihm gehorsam und Gott bahnte ihm den Weg. Dadurch wird dein Geschick sich heilsam gestalten. Gott schenke es aus Gnaden. In Vers 22 steht, nimm doch Belehrung aus seinem Munde an und lass seine Worte in deinem Herzen wohnen. Ist das nicht die Summe aller Verkündigung? Nimm die Worte seines Mundes an. Nicht die Worte, die aus dem Munde eines Menschen kommen, sondern die Worte, die aus dem Munde Gottes ergangen sind. Der Mensch lebt doch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Nimm seine Worte an, die aus seinem Munde gekommen sind, und bewahre sie in deinem Herzen oder lass sie in deinem Herzen wohnen. Da, wo Gottes Wort Wohnung in uns nehmen kann, wird auch der Herr Wohnung nehmen können, denn er ist mit seinem Worte unzertrennbar verbunden. Weiter lesen wir, wenn du dich dann zum Allmächtigen bekehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Wenn du die Sünde aus deinen Zelten entfernst. Auch das wird Gott allen schenken, die zu ihm kommen. Unsere Bekehrung ist nicht zu einer Gemeinde, nicht zu einer Erkenntnis oder Lehre, nicht zu einer Denomination hin. Unsere Bekehrung muss zu Gott sein. Und als Bruder Brenim damals sagte, ich befürchte, dass die Menschen zu einer Gemeinde, aber nicht zu Christus kommen. Wie wahr ist das gewesen? Überall werden Menschen gläubig auf diese und jene Art, baptistisch, methodistisch und pfingstlich. Und da gibt's hunderte von gläubigen Arten. Aber Gott hat nur eine, nämlich die göttliche Art, von der geschrieben steht, ihr seid göttlichen Geschlechts. Und wenn wir göttlichen Geschlechts geworden sind oder werden wollen zunächst einmal, dann müssen wir eine göttliche Bekehrung erlebt haben. Nicht nach dem Muster einer Gemeinde, nicht mit Nachhilfeunterricht, sondern tatsächlich durch die Gnade Gottes eine echte, wahre Bekehrung zu Gott. Und dann wird uns sein Name geoffenbart. Dann wird uns sein Wort geoffenbart. Wenn wir uns von Herzen zu ihm bekehrt haben. Nicht nach dem Verständnis einer Gemeinde, sondern nach dem Verständnis Gottes. Und jetzt kommt's. Ja, wirf das Golderz von dir in den Staub und Ophirs Gold unter die Kiesel der Bäche. Dass der Allmächtige dein Golderz ist und Silber dir sein Gesetz. Nicht, was wir irdisch haben. Sollten wir Gold haben, können wir es in den Bach werfen oder irgendwo vergraben. Damit Gott unser Golderz wird. Der Allmächtige, er will uns alles in allem sein. Man hört es ja immer wieder und Bruder Brenim erzählt ja diese enorme Geschichte in den frühen Tagen Amerikas. haben die Goldgräber wie in Südafrika, noch Südwestafrika, sie haben ja überall Gold gesucht und ob es glaubt oder nicht, jede Menge gefunden. Aber die Zeiten sind ja alle auch schon fast vorbei. In jedem Fall hat dieser eine Goldsucher einen ganzen Sack voll Gold zusammen gehabt. Und er hatte einen Wachhund. Und dieser Hund, der hat doch einige Male gebellt. Und der Eigentümer, da der das Gold gefunden hatte, der sagte zu dem Hund, shut up, also sei ruhig. Und er hatte auch ein schönes Gewehr bei sich. Und dieser Mann wollte schlafen. Hat aber nicht begriffen, dass der Hund ja den Dieb und den Räuber gehört hat. Und zum Schluss ist er so böse geworden auf den Hund und hat gesagt, jetzt hast du zum letzten Mal gebellt. Und es gab einen Krach und der Hund war tot. Und in ein paar Minuten darauf war der Mann tot, der seinen Wachhund getötet hatte. Und der Räuber oder die Räuber haben das Gold geholt. Und dieser Mann sagte bei sich selber, schweige, morgen fahre ich mit diesem Gold zur Stadt und dann bin ich ein reicher Mann. Und er war kein reicher Mann, er war ein ganz armer Mann. Ein armer, toter Mann. Er hat den Weckruf, er hat das, was ihn mahnte, getötet. Und dann folgte sein eigener Tod. Ihr Lieben, Gott mahnt uns. Gott will uns wachrufen und er will zu uns reden. Hier wird uns vor Augen geführt, dass wir den Allmächtigen als unser Gold betrachten sollen und Silber sein Gesetz. In der Fußnote heißt es hier, und dir als strahlendes Silber gilt. Silber strahlt vielleicht dann doch mehr als Gold. Beides soll uns recht sein, wenn es auf Gott angewendet werden kann. Dann heißt in Vers 26, ja, dann wirst du dich auf den Allmächtigen getrost verlassen und zu Gott dein Angesicht vertrauensvoll erheben. Dass Gott in uns ein solches Vertrauen zu ihm bewirken könnte. Es ist doch immer gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Wenn man von einem so 2-3 Mal im Stich gelassen wird und Leute halten ihr Wort nicht, man weiß dann zum Schluss nicht mehr, woran man ist. Und dann fällt es einem schwer, so richtig zu vertrauen. Aber Gott können wir vertrauen. Wir können getrost sein, dass der Allmächtige jedes Mal sein Wort halten wird. Es komme, was da kommt. Dann wirst du dich auf den Allmächtigen getrost verlassen und zu Gott dein Angesicht vertrauensvoll erheben. Könnte uns das doch schon heute, jetzt in dieser Stunde geschenkt sein, dass wir uns von Herzen auf den Allmächtigen verlassen können und vertrauensvoll zu unserem Gott unser Angesicht erheben. Flehst du zu ihm, so wird er dich erhören. Und deine Gelübde wirst du bezahlen können. Flehst du zu ihm, so wird er dich erhören. Und deine Gelübde wirst du bezahlen können. Wisst ihr, dass wir Gott so viel geloben können und dass wir nicht imstande sind, auch etwas zu halten und auszuführen? Es sei denn, dass Gott uns die Gnade und die Kraft dazu gibt. Wie viele haben Gott schon manches gelobt und haben es nicht halten können? Dann aber, so wird hier gesagt, wird er dich erhören. Und wenn Gott uns erhört und uns sein Angesicht in Gnaden zuwendet, dann können wir ihm unsere Gelübde bezahlen. Denn dann gibt er uns Kraft ins Herz und den Willen und die Bereitschaft, das zu tun, was wir ihm versprochen haben. Es geht noch weiter. Nimmst du dir etwas vor, so wird es dir gelingen. Und Licht wird über deinen Wegen strahlen. Das wünschen wir uns allen von Herzen. Dass Gott uns erhöre. Dass wir unser Angesicht vertrauensvoll zu ihm emporheben können. Und dass unsere Gebete nicht nur im Raum verhallen, sondern hinaufgetragen werden zum Gnadenthron und er sie erhören und beantworten kann. Fliehst du zu ihm, so wird er dich erhören und deine Gelübde wirst du ihm bezahlen können. Nimmst du dir etwas vor, so wird es dir gelingen und Licht wird über deinen Wegen strahlen. Wenn sie abwärts führen, so rufst du empor und dem Niedergeschlagenen hilft er auf. Habt ihr alle mitgelesen? Ich lese es noch einmal. Wenn sie abwärts führen, es ist manchmal so, als denken die Gläubigen, dass wer nun ein Gotteskind ist, dann geht die Bahn so schön, immer so schön aufwärts. Hier können wir lesen, wenn sie abwärts führen, so rufst du empor. Man weiß ganz genau, dass der Weg Gottes hoch zu gehen hat. Aber geht's mal bergab, dann muss irgendwann auch die Bremse betätigt werden und man sagt, nein, dazu sind wir nicht bestimmt, sondern dazu, dass es emporgehen muss. Dann, wenn uns der Weg Gottes erleuchtet ist, und wenn es wirklich abwärts geht, so rufen wir aus, empor! Und dem Niedergeschlagenen hilft er auf. Gewöhnlich ist das so. Wenn das eine kommt, dann kommt das andere noch dazu. Und am Schluss versagen sogar noch die Bremsen. Aber bei Gott wird es immer wieder ein Aufwärts geben, anders kennen wir Gott nicht. Wir sind dazu bestimmt, auch wenn es durch Umstände veranlasst, manchmal bergab gehen sollte. So Gott mit uns ist, werden wir ausrufen und den Notschrei unserer Seele zu Gott emporschicken und sagen, empor! Und dann hilft er dem Niedergeschlagenen auf. Gott hilft dem Niedergeschlagenen auf. Selbst den Nicht-Schuldlosen wird er entkommen lassen. Und zwar wird er durch die Reinheit deiner Hände entkommen. Selbst der Schuldige, den wird er entkommen lassen. Bei Gott ist die Vergebung, bei Gott ist die Gnade, auf dass man ihn fürchte. Selig alle und jeder, der ihn erwählt hat, weil er von ihm erwählt worden ist. Selig jeder, der merkt, wenn es nicht so geht, wie es gehen sollte, dass der Notschrei der Seele zu Gott emporsteigen kann, dass wir unser Angesicht vertrauensvoll zu Gott erheben und sagen, empor, aufwärts, mit Gottes Hilfe. Und der Herr wird dann selbst dem Niedergeschlagenen aufhelfen, die Traurigen trösten und wird sich als treu erweisen an allen, die Zuflucht bei ihm suchen und auch bei ihm finden. Möge Gott der Herr all diese Worte an uns segnen, dass sie in unserem Herzen bleiben, dass wir sie bewegen und danach tun und das neues Vertrauen zu unserem Gott durch sein Wort und durch seinen Geist bewirkt worden wäre. Auch durch diese kurze Betrachtung, Gott der Herr, segne uns alle. Amen. Amen.